Hallo, Johannes Bertou hier. Manche Verbrechen erscheinen in einem anderen Licht, je mehr man über sie erfährt, über die Hintergründe. Im Radiofeature geht es heute um eine Mutter, die zur Täterin wird, die in einer Ausnahmesituation ihrem Kind etwas antut. Das kann man nicht erklären und trotzdem ist da mehr. Jetzt schon mal der Hinweis, es kommen Details der Tat vor. Und in den Shownotes stehen Links zu Stellen, die Hilfe anbieten für Eltern. In dem Radiofeature von unserer Autorin Patricia Schlosser heute geht es trotz der Tat, aber auch um Mutterliebe und um den Versuch, mit einer großen Schuld weiterzuleben.
Der Tag verlief erst noch so wie gehabt, aber an diesem Tag war mein zweiter Sohn erst noch ganz normal, beziehungsweise ich habe ihn gewickelt, ich habe ihm sein Fläschchen gegeben und alles war irgendwie gut, aber als ich ihn dann irgendwie hinlegen wollte und er nur noch am Schreien war, also er war wirklich ab da nur noch am Schreien. Irgendwas läuft hier gerade falsch.
Erschütterungen über eine Mutter, die ihr Kind tötet. Von Patricia Schlosser.
Ich folge einem Mitarbeiter durch Gefängnisflure. Monate zuvor hatte ich einen Brief geschrieben, adressiert an Frauen, die ihr Kind getötet haben.
Sehr geehrte Frau Unbekannt, ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie wohlauf und gesund. Mein Name ist Patricia Schlosser. Ich bin Journalistin und mache Radioreportagen.
Es kommt selten vor, aber wenn Babys getötet werden, dann sind vor allem Mütter die Täterinnen. Es sind die einzigen Tötungsdelikte, die häufiger von Frauen als von Männern begangen werden.
Erforscht ist das Ganze aber leider kaum. Es gibt wenig Studien dazu.
Und nicht einmal eine Statistik, die zeigt, wie viele Säuglinge überhaupt getötet werden. Die polizeiliche Kriminalstatistik erfasst Tötungsdelikte an Kindern von 0 bis 6 Jahren. Eine sehr undifferenzierte Einteilung. Babys zu töten gilt als eine der schlimmsten Taten, zu denen der Mensch fähig ist. Aber wir wissen gar nicht, wie oft das passiert und warum.
Wenn Sie mit mir sprechen, wird das natürlich nicht ungeschehen machen, was passiert ist. Aber es könnte Frauen in einer ähnlichen Lage in der Zukunft helfen, anders zu handeln.
Ich bekomme auf diesen Brief eine Absage nach der anderen. Eigentlich hatte ich die Hoffnung schon aufgegeben. Und jetzt bin ich hier in einem Raum mit Sitzecke und einem großen Tisch. Der Besucherraum eines Frauengefängnisses.
Hi.
Hallo, hi.
Nennen wir sie Marie. Marie sitzt zum Zeitpunkt unseres Interviews seit 5 Jahren eine Strafe wegen Totschlags ab. Der Mitarbeiter des Gefängnisses bringt uns Kaffee. Milch und Zucker habe er leider nicht dabei. Ich bestätige vor dem Gefängnismitarbeiter noch einmal die Vereinbarungen für ein Interview. Marie ist bereit zu sprechen, wenn das Interview anonymisiert wird. Deswegen ist hier nicht ihre echte Stimme zu hören. Wir haben sie von einer KI nachsprechen lassen. Namen und einzelne Details sind geändert. Der Gefängnismitarbeiter geht, wir sind allein.
Ja, nun Frosch im Hals momentan.
Können wir uns ja erstmal einen Kaffee einschenken?
Marie legt eine Packung Taschentücher auf den Tisch.
Ja, okay, sollen wir dann einfach mal anfangen, oder?
Was Marie hierher gebracht hat, in eine Haftanstalt, beginnt mit der vielleicht schönsten Erfahrung im Leben eines jeden Menschen. Marie verliebt sich.
Also, das fing alles an, dass ich ihn kennengelernt habe über eine Internetseite. Also, ich habe diesen Menschen so krass geliebt. Ich hatte nur noch diese Scheuklappen auf, nur noch diese rosarote Brille.
Nennen wir ihn Daniel. Daniel hat wunderschöne Augen und ist wahnsinnig aufmerksam. Er bringt Marie zum Lachen und tut alles dafür, dass sie sich geliebt fühlt. Ein Traummann. Doch ihre Eltern trauen Daniel irgendwie nicht. Vor allem Maries Mutter.
So ein typisches Mama-Gefühl, würde ich mal sagen. Bauchgefühl. Und ich war damals, glaube ich, auch so, dass ich denen immer irgendwie was beweisen wollte oder zeigen wollte, hey, ihr mischt euch vollkommen ohne Grund ein, ich krieg das echt gut alleine auch hin, ich brauche euch dafür nicht. So war ich festgefahren in der Schiene.
Marie ist damals Anfang 20, hat eine Ausbildung abgeschlossen und verdient bereits ihr eigenes Geld. Sie zieht mit Daniel zusammen.
Und dann kamen so seine Geheimnisse halt raus, wie, dass er gar keinen Führerschein hat, dass er schon ein Kind mit seiner Ex-Freundin hat und was er halt immer alles auch abgestritten hat, auch danach noch, wo es eigentlich dann klar war und er hatte mich trotzdem weiter angelogen.
Das Kennzeichen seines Autos ist gefälscht. Und er hat Marie nicht nur das Kind verschwiegen, das er mit dieser Ex-Freundin hat, sondern er hat Marie auch mit dieser Ex betrogen. Daniel entschuldigt sich bei Marie.
Und dann, weil ich bin halt so ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich mag das nicht so gerne, Streit zu haben. Damals habe ich immer so Streit für Gift und dann bin ich wieder alleine und dann lässt er mich alleine. Und
dann lässt man sich vieles gefallen.
Genau, und bin dann halt komplett so in diese Konfliktvermeidung dann halt gegangen, habe das alles immer und immer wieder runtergeschluckt.
Doch Maries Mutter geht zur Polizei. Jetzt wird gegen Daniel ermittelt. Im Gerichtsurteil später gegen Marie heißt es:
Die Angeklagte warf ihrer Mutter vor, Strafanzeige gegen ihren Mann erstattet zu haben und auf diese Weise die von ihr gewünschte Beziehung zu gefährden.
Ich habe dann komplett den Kontakt abgebrochen zu meiner Familie.
Daniel schlägt vor, umzuziehen, damit Maries Eltern nicht mehr wissen, wo sie wohnen.
Also ich bin in der Zeit, wo ich mit ihnen zusammen war, 1, 3.
Also in 4 Jahren.
4-mal umgezogen.
Was in Maries Beziehung alles passiert ist, ist im Gerichtsurteil belegt. Aber wie Marie mir Daniel schildert, ist natürlich ihre Perspektive. Ich habe Daniel die Möglichkeit gegeben, Stellung zu nehmen und seine Perspektive zu schildern. Aber er möchte sich derzeit nicht dazu äußern. Kurz nach dem ersten Umzug heiraten die beiden. Da sind sie ein gutes Jahr zusammen. Die Auswertung von Maries Handy durch die Polizei zeigt, dass sie
kaum soziale Kontakte hatte oder wahrnahm.
Gerade einmal 7 WhatsApp-Chats befinden sich bei Maries Festnahme auf ihrem Handy.
Lediglich ein Chat hatte eine Unterhaltung mit einer Freundin zum Gegenstand. Für eine junge Frau in dem Alter der Angeklagten erscheint diese Anzahl an Kommunikationsvorgängen außerhalb des familiären Kontexts auffällig gering.
Ich verstehe bis heute nicht, wie ich so sein konnte und wie wirklich ein Mann es geschafft hat, mich so krass auch von meiner Familie abzukapseln und dass ich weder Familie noch Freunde noch, weil meine Freunde passten ihm auch nicht und dann habe ich nur noch für ihn gelebt. Er hatte mich auch einmal, das war in der ersten Wohnung, und hat er die Tür mit der Faust reingehauen, dass da ein Loch drin war und hatte mich da auch schon am Kragen einmal, aber das war halt auch so das Einzige, aber das hat mir halt auch gezeigt, dass er halt auch sehr aggressiv sein kann.
Sie versucht, ihr Leben seinen Wünschen unterzuordnen, seinen Stimmungen, seinem Willen.
Also er hat immer dann, wo das dann aufgedeckt wurde mit den Geheimnissen und dass er ja schon ein Kind hat und so, fing dann die Zeit an, wo er gesagt hat, er hätte selber gerne eine Familie und das wäre ja so schön. Und ich war aber Anfang 20 und ich hatte mich mit dem Thema eigentlich noch gar nicht so beschäftigt. Also klar, eine Frau spürt das ja, ob man wirklich Kinder haben möchte in seinem Leben oder halt nicht. Und ich hatte schon immer so gedacht, ich möchte gerne in meinem Leben 1, 2 Kinder haben. Also es war für mich schon irgendwie klar, aber zu dem Zeitpunkt war es mir halt nicht so klar.
So früh?
Früh, ja.
Das heißt, du hast dich so ein bisschen überzeugen lassen und dann es einfach so drauf ankommen lassen.
Ja, ich habe mir dann so gedacht, okay, dann baust du dir halt eine eigene Familie auf.
Marie setzt die Pille ab und wird sofort schwanger. In den letzten Monaten vor der Geburt will Daniel, dass eine Arbeitskollegin von ihm auf dem Sofa schlafen kann, bis sie eine neue Wohnung gefunden hat.
Gar keine Frage, da bin ich der letzte Mensch, der sagt nein. Aber was ich dabei dann rauskristallisiert habe, war auch nicht so schön.
Mehrere Tage fährt sie morgens ihren Mann und seine Arbeitskollegin zur Arbeit, holt sie abends wieder ab, kocht für sie mit und wäscht mehr als einmal sogar die Klamotten der Frau.
Ich war dann irgendwie nur noch Putzfrau.
Dann bekommt sie auf der Arbeit Wehen. Die Geburt erlebt sie als unkompliziert und schnell. Ihr Ehemann schneidet die Nabelschnur durch. Sie sind jetzt eine kleine Familie, also das, was sie sich beide gewünscht haben. Aber als sie mit dem Baby aus dem Krankenhaus nach Hause kommt, ist die Arbeitskollegin immer noch da.
Er verbringt mehr Zeit mit ihr als mit mir und unser Sohn ist auch irgendwie egal. Und irgendwann habe ich dann so gespürt, irgendwas passt da nicht so. Die sind da immer nur im Wohnzimmer und dann hörst du so Kichern und dies und das. Und dann habe ich immer mal durchs Schlüsselloch geblickt und gesehen, wie sie auf ihm saß und sie nur noch ein BH anhatte. Und dann bin ich da natürlich reingeplatzt.
Auf frischer Tat ertappt, eine vermeintlich eindeutige Situation. Dass Daniel und die Arbeitskollegin Sex miteinander hatten, bestätigt die Kollegin später beim Prozess auch als Zeugin. Doch Daniel sagt damals zu Marie, da war nichts.
Damals hat er mich dann auf dem Balkon so krass belabert, das ist nicht so, da ist nichts gewesen und sie saß auch nicht auf mir drauf und gar nichts. Dass ich damals dachte, okay, das hast du dir alles nur eingebildet, was du da gerade gesehen hast, eigentlich mit deinen eigenen Augen.
Sie erzählt jemanden aus ihrem früheren Umfeld, mit dem sie damals noch losen Kontakt hat, von dem Vorfall.
Und er sagte da auch zu mir von wegen, Mensch, was stimmt denn nicht mit dir? Du hast es doch mit eigenen Augen gesehen, wieso kannst du dich denn da jetzt so in seiner Meinung, dass da nichts gewesen ist, so festfahren?
Wie sie mir da so gegenüber sitzt und um Worte ringt, um zu erklären, wie sie sich so manipulieren lassen konnte, dass sie ihrem eigenen Realitätssinn nicht mehr vertraut, sie kann es heute selbst nicht mehr fassen. Daniel sagt auf dem Balkon auch zu ihr,
wo willst du denn nehmen sonst? Hast du auf niemanden.
Bald darauf zieht die Affäre aus. Insgesamt dauert das Ganze nur 2 Wochen, aber für Marie fühlt es sich an wie eine quälend lange Zeit.
Dann war das so für mich der Moment, alles ja, jetzt ist die Frau weg, jetzt kann wieder alles so besser werden.
Mhm. So in die Zukunft, als würde es dann irgendwann passieren.
Genau, also wir haben nie so wirklich von dem Jetzt gesprochen, wie es halt damals zu dem Jetzigen, sondern immer von wegen, wie es werden könnte oder wie es dann halt wäre, wenn wir das und das machen. Ja, dann war der Tag X, wo der Gerichtstermin dann war und er dann verurteilt worden ist wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Und weil er schon auf Bewährung war, musste er dann auch in den Knast.
Als Daniel seine Haftstrafe antritt, ist ihr erstes gemeinsames Kind 3 Monate alt. Um allein über die Runden zu kommen, arbeitet Marie mehrmals die Woche nachts in 12-Stunden-Schichten. Morgens holt sie dann ihr Baby bei den Schwiegereltern ab. Noch dazu haben sie und Daniel Schulden. Sie müssen durch ein Insolvenzverfahren.
Ich habe mich halt trotzdem immer wieder an den Gedanken geklammert. Das ist auch alles nur eine Frage der Zeit. Es wird alles irgendwann besser werden.
Daniel bekommt später für die Wochenenden Ausgang. Marie steht dann morgens um 4 Uhr auf und fährt mit dem Baby über 100 Kilometer, um Daniel abzuholen und am Sonntagabend wieder zurückzubringen. Unter der Woche ist sie allein.
Ich habe eigentlich immer einen sehr guten Draht zu den Leuten da gehabt. Und da hat sich wirklich eine, mit der ich mich wirklich gut verstanden habe und er das dann auch so nach und nach wieder getrennt hat, obwohl ich mir da in dem Moment, dadurch, dass er in der Woche halt ja nicht da war, habe ich dann natürlich in der Zeit immer noch so den Kontakt so ein bisschen versucht beizubehalten. Aber als er dann wieder komplett da war, war das dann auch irgendwann wieder vorbei. Dann kam ja der nächste Schritt. Und er sagte dann zu mir, so aus dem Nichts, so wie wäre es eigentlich mit dem zweiten Kind? Was für Vorteile und wie positiv das alles ist. So mit dem neuen Kind kann ja alles nur besser werden. Ich dachte mir, okay, hallo, ich muss dann wieder durch eine Schwangerschaft durch und du bist noch in Haft. Trotzdem hat er es wieder geschafft, dass ich dann von diesem Gedanken dann doch irgendwie angetan war und dann mit diesem, ja, dann noch ein kleiner Familienzuwachs, ach, das ist doch alles ganz schön. Und
Entschuldigung, wo habt ihr denn eigentlich überhaupt die Möglichkeit gehabt, zu haben?
Beim Besuch im Knast bei ihm, auf Toilette. Richtig schön. Oh.
Im Gerichtsurteil heißt es dazu:
Während einem der ersten Gefängnisbesuche wurde der zweite Sohn gezeugt.
Es klingt so selbstverständlich, wenn jemand sagt, er oder sie wünscht sich ein Kind. Laut Sexualpsychologen und Therapeutinnen können hinter einem Kinderwunsch auch noch andere Motive stehen, die weniger mit einem Kind und mehr mit der Person selbst zu tun haben. Es gibt zum Beispiel die Hypothese, dass manche Menschen ein Kind möchten, um einen Mangel auszugleichen, etwa das Fehlen einer wichtigen Bezugsperson, oder um sich als echte Frau oder als potenter Mann zu erleben, oder um das, was man selbst nie geschafft hat, durch das Kind zu verwirklichen, etwa die nie erreichte Tenniskarriere. Menschen wollen auch Kinder, um eine konfliktreiche Partnerschaft zu stabilisieren. Das Kind soll den Mann an die Frau binden oder die Frau an den Mann. Maries zweite Schwangerschaft verläuft anders als die erste.
Jede Bewegung war irgendwie so anstrengend und irgendwie alles mit so einer Qual. Es war einfach anstrengender. In der ersten Schwangerschaft wirklich nur mit Sodbrennen und Wassereinlagerung und in der zweiten dann voll kaputt, weil der Körper ja auch noch gar keine wirkliche Zeit hatte, sich irgendwie komplett zu erholen.
Als Daniel ein knappes Jahr später aus der Haft entlassen wird, steht Marie kurz vor der Entbindung. Sie erinnert sich noch genau an den Tag, als sie ihn hochschwanger vom Gefängnis abholt.
Da war auch noch alles gut und dann habe ich nachts Wehen gekriegt. Da bin ich mit starken Wehen nachts irgendwann, weil die Abstände auch immer kürzer waren, bin ich selber ins Krankenhaus gefahren.
Daniel begleitet sie nicht dabei. Er will seine Mutter als Babysitterin für den ersten Sohn organisieren und nachkommen, sagt er Marie. Doch dann taucht er viel zu spät auf.
Ich habe meinen zweiten Sohn dann alleine zur Welt gebracht und habe mich auch scheiße gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Und wo ich meinen zweiten Sohn dann auch im Arm hatte, war das natürlich auch erstmal, die negativen Gefühle waren weg, weil ich mich nur gefreut habe, dass er so ein bisschen nach mir gekommen ist, vom Optischen her.
Nennen wir ihren zweiten Sohn Anton.
Ich hatte dann die Hoffnung, wieder neue Wohnung. Er ist wieder außer Haft raus. Das mit den Schulden ist geregelt. Die Wohnung war schön, auch groß genug. Zwei Kinderzimmer, eine schöne Terrasse. Aber dieses Ganze drumherum, es war mehr Schein als Sein. Also ab da, wo mein zweiter Sohn auf der Welt war und wir in dieser neuen Wohnung waren, ging alles nur noch bergab. Und da hat er mich ja jetzt komplett ins kalte Wasser geschmissen. Er war ja dann auch gerade aus der Haft raus, also er war gerade zwei Tage zu Hause. Und dann fing das auch schon bei ihm an, dass er irgendwie überfordert war oder keine Ahnung, ja, wieder in Freiheit und alles ist so komisch und dann schon wieder mit dem Neugeborenen und er war in der Position, er musste seine Freiheit genießen, weil er so lange weggesperrt war. Aber ich war gerade wieder zu Hause. Dann hatte ich meinen ersten Sohn, der durch die Wohnung und das alles erleben will. Und dann hatte ich dann meinen zweiten Sohn noch, der mehr Aufmerksamkeit brauchte.
Das Gericht hält fest:
Seit der Haftentlassung des Ehemannes gestaltete sich die Beziehung zwischen diesem und der Angeklagten zunehmend schwierig. Insbesondere kam es wiederholt zu Schreiattacken. In der Beziehung war es vor allem die Angeklagte, die sich um die Bedürfnisbefriedigung des Säuglings kümmerte. Der Ehemann beschäftigte sich eher mit dem älteren Sohn und reagierte auf das häufige Schreien vorwiegend mit Rückzug. Er wechselte dann die Räumlichkeit oder zog sich in die Garage des Nachbarn zurück.
Marie fühlt sich unglaublich allein und ist zunehmend überfordert. Manchmal denkt sie an ihre Eltern, an ihr früheres Umfeld.
Ich wollte denen nicht eingestehen, dass sie eigentlich die ganze Zeit recht hatten. Und das hat mich dann halt immer wieder davon abgehalten, mir Hilfe bei meiner Familie zu suchen oder bei meinen Freunden, die wollten dann logischerweise auch nichts mit mir zu tun haben, nachdem ich dann auch den ganzen Kontakt immer abgebrochen habe.
Eine Hebamme, die ihr in den ersten 3 Monaten helfen könnte, hat sie auch nicht. Eigentlich hat jede Frau Anspruch darauf.
Doch in der ersten Schwangerschaft hatte ich noch eine Hebamme, in der zweiten Schwangerschaft hat er mir auch gesagt, von wegen, nein, du brauchst keine Hebamme, alles gut. Du kannst das ja alles mit Mama machen.
Also mit Daniels Mutter, die für Marie damals aber keine große Vertrauensperson ist. Und dann, so erzählt es Marie, beginnt Daniel auch noch in Frage zu stellen, ob Anton überhaupt sein Kind ist.
So nach dem Motto, als wenn ich ihn betrogen hätte. Weil er nicht so aussieht wie er. Kann ja gar nicht sein Sohn sein, er sieht ja komplett anders aus.
Und er beschwert sich bei Marie.
Wir haben gar keine Zeit mehr für uns, dann fingen die Vorwürfe von ihm an. Mein zweiter Sohn ist nur am Schreien und so anspruchsvoll und ist voller Schreikind.
Viele dieser Vorwürfe und Konflikte werden nicht direkt besprochen, von Angesicht zu Angesicht, sondern über WhatsApp-Nachrichten.
Würde mich freuen, wenn du irgendwann mal nicht mehr meckerst und man sich mal wieder näher kommt.
Tut mir leid, aber man reißt sich den Arsch auf, die Kinder nur noch im Stressen.
Ja, das weiß ich. Aber ich kann da auch nichts für. Und die Kinder verstehen das halt leider auch noch nicht. Trotzdem wäre es schön, wenn es mal wieder anders wird.
Zwischenzeitlich, wo ich dann wirklich nur noch funktioniert habe, hatte ich diese Momente, wo ich mich im Badezimmer eingeschlossen habe, wo dann wirklich mal alles hochkam und ich geheult habe und ich selber nicht mehr weiter wusste. Dass ich halt wirklich nur noch so ein nervliches Wrack irgendwie war.
Ich liebe dich schon wirklich über alles andere. Aber im Moment tut es manchmal echt weh, wie du zu mir bist. Dabei habe ich mir so gewünscht, dass endlich alles viel schöner wird und wir endlich wieder glücklich sein können. Halt unser Neuanfang.
Stattdessen wird es immer schlimmer.
Dann fing das an mit den Beleidigungen, dass er unseren Sohn gar nicht mehr als unseren Sohn irgendwie gesehen hat, sondern nur noch als Penner, Pisser betitelt hat. Und dann hat er mir das einfach so vor den Kopf geknallt. Eins der Kinder müsste weg. Ich wusste in dem Moment ganz genau, welches Kind er meint. Dass er nicht unseren ersten Sohn meint, sondern unseren zweiten.
Anton. Anton soll weg. So erinnert sich Marie. Liest man allerdings ihre und Daniels gemeinsame Chatnachrichten aus der Zeit, das Gericht hat sie ausgewertet, dann ergibt sich ein vielschichtigeres Bild. Etwa aus dieser einen Nacht um 0.19 Uhr. Da schreibt sie:
Dann muss Anton halt weg. Wenn der ganze Stress nicht wäre, dann wäre es auch nicht so.
Tut mir wirklich leid, aber ich kann es nicht mehr. Seit 7 Uhr morgens nur Geschrei, das jeden Tag bis 12:30. Das jeden Tag. Die Beziehung leidet drunter. Und wir haben für uns nicht mal mehr Zeit, 2 Minuten füreinander da zu sein. Ich kann das nicht mehr. Geht einfach nicht.
Ich weiß. Ich kann das so auch nicht mehr. Und ich will das auch nicht. Ich vermisse dich.
Man kann nicht einmal mehr am Tag ein normales Gespräch führen. Es geht alles nicht mehr.
Ich weiß. Trauriges Smiley. Dann müssen wir jetzt was ändern.
Ja, dann müssen wir morgen für die ganze Situation eine Lösung finden.
Ich denke, es wird nur eine Lösung geben. Und nun komm rüber und leg dich hin.
Ich gehe nicht mehr rüber. Ich bleibe hier. Wenn es die einzigste Lösung ist und wir keine andere finden werden, dann müssen wir überlegen, ob wir es machen. Und dann müssen auch alle damit klarkommen. Ich kann nur nicht mehr so weitermachen.
Ich denke, es wird keine andere Lösung geben. Werde nochmal nachdenken, aber ich denke, das wird der einzige Weg sein, um wieder eine glückliche Familie zu werden.
Einfach schade, dass man nicht mal mehr als Paar ins Bett gehen kann. Aber ich halte es einfach nicht mehr aus.
Trotz allem hoffe ich, du weißt, dass ich dich von ganzem Herzen liebe. Trauriges Smiley.
Es klingt für mich so, als hätte Marie sich seinem Wunsch angepasst und ihn sich zu eigen gemacht, damit es keinen Konflikt gibt. Aber was heißt das jetzt? Anton muss weg. Das Gericht ist
der sicheren Überzeugung, dass damit insbesondere nicht die Tötung Antons gemeint gewesen ist. Um für sich einen Ausweg aus der belastenden Situation finden zu können, erwogen die Angeklagte und ihr Ehemann unter anderem auch, den Säugling zur Adoption freizugeben oder ihn in einer Babyklappe abzugeben. Zu diesem Zweck informierte sich die Angeklagte auch im Internet über diese beiden Optionen. Zu konkreten Kontaktaufnahmen zu Ämtern oder entsprechenden Institutionen kam es indes nicht.
Marie sagt einem Sachverständigen des Gerichts in Untersuchungshaft, dass sie nie ernsthaft vorhatte, Anton zur Adoption freizugeben, sondern ihren Mann nur beruhigen will, ihm zeigen, dass sie auf seiner Seite ist. Sie fühlt sich in die Ecke gedrängt. Ihre Lage wird immer verfahrener.
Ab da ist dann auch mein Schalter umgeschlagen, dass ich dann wirklich ab da nur noch funktioniert habe und ihm wirklich nur zu beweisen, ich komme klar, alles ist gut, ich bin nicht überfordert, ich kriege das irgendwie hin. Ab diesem Zeitpunkt, als er mir das vorgeworfen hat, lief dann irgendwie alles nur noch schief. Und
inwiefern?
Dass ich mich komplett selber verloren habe.
Frauen sitzen tatsächlich auch in unserer Gesellschaft mit einem Mythos, dann zu Hause mit einem Baby.
Ich spreche mit Silke Pavels vom Universitätsklinikum Hamburg über Maries Situation und die vieler anderer Mütter.
Sie haben eine ursprünglich gute, funktionierende Partnerschaft gehabt. Es war vielleicht ein Wunschkind sogar. Und sie müssten sich jetzt eigentlich als Mutter wunderbar fühlen und eine perfekte Mutter darstellen. Und dieses Mysterium, die perfekte Mutter, können sie nicht bedienen. Vielleicht auch, weil sie es selber eben in ihrer Kindheit nicht perfekt hatten und vielleicht auch selber andere Erfahrungen gemacht haben. Und so kumulieren sich ganz viele kleine psychosoziale Belastungen.
Silke Pavels leitet seit 26 Jahren die Forschungsgruppe Prävention im Kindes- und Jugendalter mit dem Schwerpunkt Kinderschutz.
Und das ist eben nicht schichtabhängig, das ist nicht bildungsnah, bildungsfern, sondern das ist, wie viele und welche Belastungen habe ich in meinem Leben alle zur gleichen Zeit zusätzlich zu einem Neugeborenen oder zu einem Baby, was ich versorgen muss. Und diese Belastungen können in unglücklichen Kombinationen auftreten. Zum Beispiel der Partner verlässt oder es gibt massive Partnerschaftskonflikte. Da muss dann tatsächlich nur eine Absage kommen von der Freundin, die mal endlich wieder kommen wollte und die sagt, unbedacht, ohne dass sie weiß, was sie damit auslöst, sagt sie einfach, du, ich fühle mich nicht, ich komme heute doch nicht vorbei. Sowas bringt tatsächlich dann Menschen schon an ihre Grenzen, wenn viel aufgestaut ist.
Dann war dann auch schon der Tag der Tage, wo es dann halt passiert ist. Ich hatte Tage vorher nicht geschlafen. Der Tag verlief erst noch so wie gehabt. An diesem Tag war mein zweiter Sohn erst noch ganz normal. Ich habe ihn gewickelt, ich habe ihm sein Fläschchen gegeben und alles war irgendwie gut. Aber als ich ihn dann irgendwie hinlegen wollte und er nur noch am Schreien war, also er war wirklich ab da nur noch am Schreien.
Ihr Ehemann ist nicht zu Hause, sondern bei dem Nachbarn.
Ich weiß es heute ehrlich nicht mehr, auch von dem Schock damals her, wie lange ich da tatsächlich mit ihm irgendwie beschäftigt war. Es war auf jeden Fall eine Zeit lang. Und ja, wie soll ich das jetzt formulieren? Dann sind bei mir halt die Synapsen halt. Weil egal, was ich getan habe, ich habe mein Kind nicht beruhigt gekriegt.
Im Gerichtsurteil heißt es zum Tathergang:
Nachdem Anton nunmehr etwa über eine Zeit von 10 bis 15 Minuten laut geschrien hatte, griff die Angeklagte Anton mit ihren Händen unter den Armen.
Irgendwann kam es dann halt wirklich alles irgendwie so krass hoch und es war einfach alles, es war nicht alles schön, es war alles beschissen. Und es kam dann auch irgendwie alles hoch und, aber es war keine Wut auf mein, nein, Kind, sondern einfach auf diese ganze Zeit, was ich alles irgendwie so mitgemacht habe, es kam dann auch noch mal alles irgendwie so ein bisschen hoch, so, wieso hast du das nicht gemacht, wieso hast du das nicht gemacht? Also ich hatte schon so diese Gedanken, dann kam das irgendwie alles so falsch raus und an dem Falschen in dem Moment, in diesem Moment habe ich falsch gehandelt, falsch diese Gefühle, die alle hochkamen und so irgendwie falsch auch ausgelassen dann halt an meinem Kind, das komplett einmal alles bei mir ausgesetzt hat.
Die Angeklagte, welche zu jeder Zeit wusste, dass es sich bei der Tötung eines anderen Menschen um ein schweres Unrecht handelt und welche zu jeder Zeit frei in der Lage war, nach dieser Einsicht zu handeln, begann nun infolge eines Augenblicksversagens der Impulskontrolle den Körper Antons 3 bis 4 Mal sehr stark zu schütteln.
Hör bitte auf zu schreien, und das ist so das Letzte, woran ich mich erinnern kann.
Der Angeklagten war dabei jedoch auch bekannt, dass das Schütteln eines Säuglings bei diesem, wegen des vergleichsweise schweren Kopfes und einer noch nicht vollständig ausgebildeten Muskulatur, zu erheblichen Verletzungen bis hin zum Versterben führen kann.
Oh, in dem Moment, wo das passiert ist, habe ich gar keinen, gar, ich hatte da, glaube ich, an gar nichts gedacht. So rational denken oder so ist gar nicht möglich gewesen in dem Moment. Deswegen erst so alles wieder an, nachdem es dann passiert ist, wo ich ihn dann gesehen habe, auf dem Bett, regungslos, scheiße, was ist da gerade passiert?
Sicke Pavis vom Universitätsklinikum Hamburg kann mir erklären, was in diesem Moment mit Menschen wie Marie passiert.
Es ist tatsächlich kompletter Ausnahmezustand, also so ein Lockdown im Gehirn und in den Gefühlen.
Das heißt also, man darf sich das auch nicht so vorstellen, so rational, dass sich die Frau oder der Mann in dem Moment dann denken, so, jetzt reicht's mir. Jetzt schüttel ich das Kind.
Die Emotionen übernehmen die Rolle und steuern stark das Verhalten. Wenn ich nun eine geringe Impulskontrolle habe, also eine geringe Möglichkeit, meine Emotionen zu regulieren und mich im Griff zu halten, so bildlich gesprochen, dann agiere ich das aus.
Im Gerichtsurteil heißt es, Marie habe infolge eines Augenblicksversagens der Impulskontrolle gehandelt. Ein Ausraster, den sie eigentlich nie für möglich gehalten hätte.
Ich bin mir sogar ganz sicher, dass wenn man diese Menschen fragen würde, kannst du dir vorstellen, du bist jetzt schwanger und kannst du dir vorstellen, dein Kind ist da und du würdest es so schütteln, dann würden vermutlich 99,99% sagen, nein, natürlich nicht. Ich würde niemals meinem Kind etwas antun.
Als Marie ihr Baby ganz still und regungslos auf dem Bett liegen sieht, die Augen geschlossen, rennt sie in Panik zu dem Nachbarn, holt Daniel. Daniel rennt mit ihr zurück in die Wohnung. Er sieht, dass Anton nicht mehr atmet und ruft sofort den Notarzt.
Dann kamen diese ganzen Leute, diese ganzen Sanitäter in das Haus bei uns da rein.
Gut 11 Minuten später stürmt ein Rettungsteam in die Wohnung. Eine Notfallmedizinerin versucht, das Baby zu reanimieren. Marie steht weinend vor der Schlafzimmertür. Draußen landet ein Hubschrauber mit einem weiteren Rettungsarzt.
Ich habe immer nur gesagt, er hat sich irgendwie verschluckt und keine Ahnung, weil er hatte halt irgendwie immer noch die Hoffnung, dass er am Leben ist.
Aber Antons Haut ist kühl, das Gesicht bläulich verfärbt. Der Notfallmedizinerin gelingt es, dass sein Herz wieder ganz flach schlägt. Er wird ins Krankenhaus gefahren. Doch die Hirnverletzungen sind so schwerwiegend, dass er nur künstlich am Leben erhalten werden kann, ohne Chance auf Heilung. Abends werden die medizinischen Geräte ausgeschaltet. Anton wird um 21.45 Uhr für tot erklärt. Er wurde 4 Monate alt. Es gibt keine genauen Zahlen, aber schätzungsweise werden pro Jahr in Deutschland etwa 100 Säuglinge getötet. So das Ergebnis einzelner älterer Forschungsprojekte. Das Fatale am Schütteln ist, dass es nicht viel Gewalt braucht, um schwerste Schäden bei einem Baby zu verursachen. Im Gerichtsurteil werden Antons Verletzungen so beschrieben.
Durch das starke Schütteln des Säuglings wurde das Gehirn des Säuglings wiederholt stark an das Schädelinnere angestoßen. Diese Anstöße und Erschütterungen waren derart stark, dass es zu großflächigen Einblutungen in die harte Hirnhaut gekommen ist. Das Schütteln führte zudem im Gehirn und vor allem im Bereich des oberen Rückenmarks zu Zerreißungen der Nerven. Die massiven Schädigungen des Gehirns führten in den folgenden Minuten und Stunden zu dessen Anschwellen im Sinne eines hochgradigen Hirnödems.
Kindesmisshandlungen mit Verletzungen am Kopf, in erster Linie durch Schütteln, sind die häufigste nicht natürliche Todesursache bei Säuglingen und Kleinkindern. 10-30% der geschüttelten Kinder sterben daran.
Natürlich, immer kamen dann auch irgendwie diese Fragen dann halt auch von meinem Mann und auch von meinen Schwiegereltern und so, was ist denn da passiert? Und ich habe dann halt Lös immer nur gesagt, von mir, ja, er hat sich verschluckt und keine Ahnung, was das gewesen ist. Und so, weil ich selber noch nicht so fassen konnte und realisieren konnte, was ich da tatsächlich gemacht habe.
Dass Marie zunächst nicht zugibt, was sie ihrem Kind angetan hat, entspricht eher der Regel, als dass es eine Ausnahme ist. So berichten es mir Ärztinnen und Forensiker. Zu groß sei der Schock und das Entsetzen über das eigene Tun.
Tja, war ich das Wochenende noch zu Hause und montags kam die Polizei dann halt nochmal und die wollten nur mich sprechen und da sagte mein Ex-Mann noch zu mir, hat mir noch einen Kuss gegeben, wir sehen uns später, du kommst dann wieder, aber ich kam halt nicht wieder.
Marie kommt in Untersuchungshaft und wird angeklagt, wegen Totschlags.
Ich konnte das alles nicht realisieren, dass ich jetzt im Gefängnis bin. Und ich habe immer so die ersten Tage gedacht, du wachst gleich auf und stehst gleich auf und alles war nur ein Traum.
Sie verdrängt, was sie getan hat, verhält sich weiter so, als wäre Antons Tod ein unerklärlicher Unfall und in ihrer Familie alles in bester Ordnung. Gegenüber einem Sachverständigen des Gerichts gibt sie damals an:
Auch nach der Geburt von Anton sowie einer sich dann ergebenden Doppelbelastung mit dem Kleinkind sei zu Hause eigentlich alles gut gewesen. Auch während der Zeit nach Antons Geburt sei die Beziehung zu ihrem Ehemann sehr gut gewesen. Man habe viel Zeit miteinander verbracht. Auch ihr Ehemann sei mit der Situation mit zwei Kindern gut zurechtgekommen. Dieser sei eigentlich ein toller Papa, auch gegenüber den Kindern. Ihr Ehemann habe eigentlich alles für sie getan, nur damit es ihr und den Kindern gut gehe. Er sei lieb und nett und nie aufbrausend gewesen. Ihr Ehemann sei ein absoluter Familienmensch. Man sei immer offen und ehrlich miteinander umgegangen.
Die Schilderung liest sich wie das, was sich Marie die ganze Zeit gewünscht und nie bekommen hat. Die Beerdigung von Anton findet ohne Marie statt. Sie bleibt in Untersuchungshaft und langsam wird ihr bewusst, was sie getan hat.
Danach war ja alles bei mir nur noch begleitet von Selbsthass über Selbstzweifel, dass ich mich gar nicht mehr, konnte mich nicht mehr im Spiegel angucken und dass ich dann halt auch in einer U-Haftzeit angefangen habe, mich selbst zu verletzen.
Sie besorgt sich eine Konservenbüchse, öffnet sie und schneidet sich selbst mit dem Blechdeckel. Immer wieder. In den Oberschenkel, den Oberarm, den Unterarm. Die Gerichtsverhandlung beginnt knapp 6 Monate nach ihrer Festnahme. Auf Pressefotos vom Prozess sieht man von Marie nur eine Gestalt in einer weiten Jacke mit Kapuze über dem Kopf. Maries Anwalt hält eine Mappe hoch, um ihr Gesicht vor den Kameras zu schützen.
Das war einfach Horror. Die Staatsanwältin hat mich quasi dargestellt wie so ein Tier oder so, wie so ein Monster.
Weil Marie wegen Totschlags angeklagt wird, wird sie von einem Gutachter befragt, um zu klären, ob sie voll schuldfähig ist. Er bescheinigt, dass sie keine psychische Störung hat, also voll schuldfähig ist. Allerdings stellt er fest, sie verfüge
in Bezug auf ihr Beziehungsleben über ein ausgeprägtes Wunschdenken und wesentliche Harmonisierungstendenzen.
Maries Geschichte, Antons Schicksal, ist sicher ein extremer Fall. Aber total überfordert zu sein, das ist etwas, das viele Eltern kennen, die ein Baby aufziehen, vor allem Mütter. Mir haben einige, denen ich von dieser Recherche erzählt habe, unter vier Augen gesagt, sie könnten nachvollziehen, wenn man angesichts eines schreienden Kindes völlig durchdrehe. In einem der ältesten Grimmschen Märchen, in der Geschichte vom Wacholderbaum, geht es um eine Kindstötung. Eine Frau bringt ihren Sohn um und der verwandelt sich in einen Vogel und besingt seine Tötung. Später greift Johann Wolfgang von Goethe dieses Märchen im ersten Teil des Faust auf. Als die Figur Gretchen im Gefängnis sitzt, weil sie ihr Baby umgebracht hat, singt sie das Klagelied des Vogels. Goethe hat damals für die Figur des Gretchens den Gerichtsprozess einer realen Frau, die ihr Kind umgebracht hat, verfolgt. Wie diese reale Figur wird auch Gretchen im Faust für ihr Verbrechen hingerichtet. Aber Goethe lässt sie nach ihrem Tod in den Himmel kommen.
Und ich hole einen Schluck Wasser, wir atmen kurz durch. Wie hast du das denn geschafft, dass du dir das irgendwann eingestehen konntest? Dass er nicht sich verschluckt hat und so.
Auch irgendwann hat man es nicht mehr ausgehalten. Also irgendwann kommt auch dieser Punkt, dieses, kannst du jetzt nicht weiter lügen, das geht nicht. Da kommst du doch selber mit dir irgendwann nicht mehr klar. Dann irgendwann habe ich das dann halt gesagt.
Nach 2,5 Monaten und 10 Verhandlungstagen fällt das Urteil. Die Höhe der Strafe bei Kindstötungen ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Das Gericht verurteilt Marie wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren. Daniel war im Prozess als Zeuge geladen, hat aber von seinem Aussage- und Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Er gilt als unschuldig. Die Partner werden laut eines Forschungsprojekts selten mit angeklagt. Manchmal werden sie nicht einmal als Zeugen geladen. Dabei gehen Fachleute davon aus, dass die Partner im Vorfeld eine Rolle bei der Kindsmisshandlung oder Tötung spielen. Schon allein deswegen, weil die meisten Frauen, die ihre Kinder misshandeln, nicht etwa alleine, sondern mit einem Partner zusammenleben. Daniel lässt sich von Marie scheiden, als sie in Untersuchungshaft ist. Er schickt ihr die Scheidungspapiere ins Gefängnis, noch bevor der Prozess losgeht. Marie erzählt, dass er inzwischen eine neue Familie, eine neue Frau und ein weiteres Kind hat. Marie macht in ihrer Haft eine Psychotherapie. Als ich sie treffe, ist sie seit über 2 Jahren dabei, nimmt an Einzel- und Gruppensitzungen teil, versucht zu verstehen, was damals alles falsch gelaufen ist und wie sie mit ihrer Schuld heute leben kann. Sie versteht inzwischen, so sagt sie, wie Daniel sie manipuliert hat.
Ich war halt auch diejenige, die sich auch manipulieren lassen hat. Ich bin auch wieder verantwortungsvoller geworden und selbstbewusster. Es ist auch alles mit der Therapie in Verbindung aufgelaufen und vorher war ich wirklich so ein kleines, zartes, zurückhaltendes, in sich eingeigeltes Wesen gewesen.
Im Laufe ihrer Haft versöhnt sie sich mit ihrer Familie und ihrer Mutter.
Also auch meine Familie hat eine Art kleine Therapie mit mir gemacht, dass die halt manche Dinge auch anders mittlerweile sehen.
Marie macht sich heute auch viele Gedanken, wie man verhindern könnte, was sie getan hat. Sie will anderen helfen. Das ist auch der Grund, warum sie auf meinen Brief geantwortet hat und wir jetzt im Besucherraum zusammensitzen. Sie legt einen Block mit Notizen vor sich auf den Tisch, blättert darin.
Wird wahrscheinlich auch noch mal eben die Frauen geben, die in ähnlicher Situation sind. Das sind so die Punkte, die ich nicht bedacht habe oder beziehungsweise die bei mir, wenn das so gewesen wäre und ich darauf geachtet hätte, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht alles so weit gekommen. Kann man ja vielleicht wegen jedem Abschlusssatz oder so erwähnen. Mir hätte es auch viel geholfen, wenn ich wirklich eine Person gehabt hätte, wo ich wirklich offen und ehrlich über alles reden konnte, dass man halt wirklich diese Kommunikation einfach sucht, dass man nicht alles in sich reinfrisst und alles mit sich selber irgendwie ausmacht. Und was halt auch wichtig ist, das auch zu erkennen, dass Hilfe suchen oder auch annehmen, dass das nicht ein Zeichen von Schwäche ist oder sonst irgendwas, wie ich es damals auch immer gedacht habe, hey, wenn ich jetzt zugebe, dass ich jetzt irgendwie Hilfe brauche, dann bin ich ja voll schwach. Also ich ich will doch stark sein und ich will doch stark für meine Familie irgendwie sein. Aber es ist tatsächlich irgendwie für mich, wie ich das beurteilen kann, sogar ein Zeichen von Stärke, sich die Hilfe zu suchen, die man braucht. Und dieses ist auch einfach schön, sich nicht verstellen zu müssen, weil das ist anstrengend. Es ist verdammt anstrengend, immer jemand zu sein, den man gar nicht ist. Und das hat damals auch noch eine ganz große Rolle halt gespielt.
Silke Pavels vom Universitätsklinikum Hamburg erzählt mir, dass eine kleine Sache schon helfen könnte, dass Eltern aufhören, perfekte Familie zu spielen und sich trauen, Hilfe zu suchen. Nämlich ein Fragebogen. Ein Fragebogen, der in Arztpraxen und Kliniken Müttern und Vätern in die Hand gedrückt wird.
Interessanterweise, wenn dieser Fragebogen kommt, kreuzen da so viele Familien Dinge an, das hätten wir uns nicht träumen lassen.
Menschen trauen sich schriftlich nämlich das, was sie im normalen Arzt-PatientInnen-Gespräch selten zugeben. Einzugestehen, was gerade alles schiefläuft. Dass sie eine massive Ehekrise haben, dass Wut hochkommt, wenn ihr Baby schreit, dass sie sich in den Schlaf weinen.
Also das ist schon bemerkenswert. Und so etwas müsste es aus unserer Sicht regelfinanziert in Deutschland geben.
Eine Stiftung versuche gerade Gelder dafür aufzutreiben und möglichst viele Ärzte und Ärztinnen dazu zu bewegen, die Fragebögen in ihren Praxen anzubieten. Wenn Maries siebenjährige Haft abgebüßt ist, wenn sie raus darf, dann ist ihre größte Hoffnung, ihren ersten Sohn wiedersehen zu dürfen. Er lebt bei den Eltern ihres Ex-Mannes.
Ich glaube auch so, ich habe mir selbst verziehen, ja. Aber ob man das zu 100% kann, so wirklich komplett, weiß ich nicht. Es tut mir auch wahnsinnig leid und ich bereue das jeden einzelnen Tag. Aber ich weiß auch einfach, ich war eine gute Mutter und möchte es auch wieder werden.
Erschütterungen. Über eine Mutter, die ihr Kind tötet. Von Patricia Schlosser. Ton und Technik Susanne Harasim. KI-Verfremdung Stefan Oberle. Regie Alexandra Distler. Redaktion Johannes Bertou. Eltern, die Hilfe suchen, können sich an ihre Hebammen wenden oder sich von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin einen Babylotsen vermitteln lassen. Außerdem gibt es sogenannte Schreiambulanzen, wo Eltern sich beraten lassen können. Auf elternsein.info finden Sie mehr Informationen und Suchmaschinen für Ansprechpartner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025.
Das war das Radiofeature über eine Mutter, die zur Täterin wird. Ich wiederhole nochmal die Adresse, unter der Eltern Hilfe und Beratung finden. elternsein.info. Der Link steht auch in den Shownotes. Unsere Autorin Patricia Schlosser hat mit vielen Experten gesprochen, die mit dem Thema zu tun haben. Und die waren alle froh, dass jemand darüber berichtet, weil das Thema schlecht erforscht ist und weil man vielleicht mehr Eltern und ihren Kindern helfen könnte. Und deshalb möchte Patricia weiter an dem Thema dranbleiben. Wenn Sie selbst als Eltern in extremen Situationen waren, wenn Sie welche kennen, denen es so geht, können Sie Patricia schreiben an die Adresse patricia.schlosser@br.de. Sie wird Ihre Nachrichten vertraulich behandeln. Sie können ihr gerne auch schreiben, wie Sie das Feature fanden oder wie Sie über Maries Geschichte denken. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für Sie. Im Podcast Eltern ohne Filter erzählen Mütter und Väter von allem, was das Elternsein ausmacht. Von Glück, vom ganz normalen Wahnsinn und auch von dunklen Momenten. Sie finden Eltern ohne Filter in der ARD-Audiothek. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.